ARD.
An den meisten Universitäten in den USA geht gerade das Semester zu Ende. In den nächsten Tagen stehen viele Abschlussprüfungen an. Nur rücken die gerade komplett in den Hintergrund. Stattdessen geht es um Protestcamps, um Sprechchöre und immer wieder auch um Festnahmen. Denn in den gesamten USA protestieren Studierende seit Monaten vor allem gegen den Krieg im Gazastreifen. Und diese Proteste eskalieren nun immer häufiger. Teilweise ist es schon zu Gewalt gekommen und auch Antisemitismus ist ein großes Thema. Hier kommt der Überblick.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Washington.
The students, united, will never be defeated.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
In dieser Folge haben wir mal wieder das große Glück, auf unser Netz von Korrespondentinnen, muss man in dem Fall sagen, zurückgreifen zu können in den ganzen USA. Uns ist aus New York die Kollegin Charlotte Voss zugeschaltet, aus Los Angeles Katharina Wilhelm und hier im Studio in Washington DC ist Kerstin Klein, zusammen mit mir Isabel Karras. Und wir werden jetzt mal versuchen, die Ereignisse, besonders der letzten Tage, ein bisschen zu sortieren. Und ich finde, starten sollten wir vor allem mit der Frage, wer demonstriert denn da eigentlich und wofür, Kerstin?
Ja, das ist die große Frage, ne? Also das sind im großen Kern Studierende, die dafür protestieren, dass ihre Universitäten aussteigen aus Investitionen in Firmen, die mit Israel Geschäfte machen. Weil eben diese Studierenden sagen, mit dem Geld, das die Unis investiert, also letztlich mit unserem Geld, wird dann auch der Krieg in Gaza unterstützt. Das gab es auch schon früher mal gegen das Apartheidsregime in Südafrika. Da gab es auch so eine Divest-Bewegung, so heißt das hier, also dass die Investitionen eben rauszuziehen. Das war der Ursprung. Und es ist aber wahnsinnig schwer zu beurteilen. Die verschiedenen Campusse sind unterschiedlich und die Prozesse verändern sich auch. Sind das jetzt nur noch Studierende? Nein, wahrscheinlich nicht. Das haben wir ja auch jetzt gerade in New York gehört, auch anderswo, dass da auch Menschen von außerhalb mit reingehen. Ist da auch Antisemitismus dabei? Ja, ganz sicher ja. Wie groß ist der Anteil? Oder auch bei Gegenprotesten, ne? Wer ist da im Gegenprotest drin? Wo kommen die her? Es ist wirklich eine ziemlich unübersichtliche Gemengelage. Aber ich würde sagen, im Kern und im Beginn sind es doch auch einfach wirklich viele Studierende dabei, die eben für diesen Ausstieg aus Investitionen in Firmen, die mit Israel Geschäfte machen, auf die Straße gehen oder eben campen.
Jetzt hast du schon ein paar Aspekte angesprochen, über die wir auf jeden Fall im Laufe der nächsten Minuten auch noch reden wollen. Aber du hast vor allem auch das Wort Divest genannt. Und deshalb denke ich, wir können mal reinhören in das, was man aktuell an vielen Universitäten im Land so hören kann. Das ist eben einer dieser Sprechgesänge, die du ja prinzipiell auch gerade angesprochen hast, Kerstin. Damit fordern die Protestierenden, was du eben schon gesagt hast, dass sich eben ihre Universitäten von Unternehmen trennen sollen, die Verbindungen nach Israel haben. Das muss man vielleicht nochmal hintergründig dazu sagen. Viele Universitäten in den USA haben ja ihr Geld teilweise am Aktienmarkt angelegt. Und so kann es dann wieder zustande kommen, dass eben auch Unternehmen, die beispielsweise Waffen an Israel liefern, von diesem Geld profitieren könnten. Mir war das tatsächlich gar nicht so klar. Und ich habe mir das unter anderem von einem Protestierenden erklären lassen, hier in Washington am Campus der George Washington University. Es war ein junger Mann, 28 Jahre alt, der seinen Namen lieber nicht ins Mikrofon sagen wollte, aber der mir dazu Folgendes erklärt hat.
I think it goes back to what these kids are paying to go to GW and the fact that some of their money is being invested in weapons technologies and other types of products like that. I feel like young people are particularly aware of this at this point and are no longer willing to participate in that in military-industrial complex.
Also er meinte, aus seiner Sicht geht es darum, wie viel ja junge Menschen hier teilweise zahlen, um überhaupt studieren zu können. Und dann wird eben, so sagt er es, ein Teil davon in Waffen investiert. Er hatte das Gefühl, dass gerade jüngere Leute sich an sowas jetzt nicht mehr beteiligen wollen. Diese Forderung, die Universität soll sich trennen von Unternehmen, die Beziehungen zu Israel haben, die gab es ja auch an der Columbia University in New York. Die ist in den letzten Tagen und Wochen gewissermaßen so ein bisschen zum Ausgangspunkt dafür geworden, dass diese Campus-Proteste im ganzen Land immer größer geworden sind, auch wenn schon seit Monaten hier demonstriert wird. Charlotte, weil du ja in New York vor Ort bist, kannst du für uns noch mal zusammenfassen, was denn da zuletzt rund um die Universität los war?
Also die Universität hat ja jetzt gerade in den letzten Tagen noch für Schlagzeilen gesorgt, weil jetzt auch das Camp geräumt worden ist, was ja wirklich dann so für Aufsehen gesorgt hatte, was parallel zur Aussage der Unipräsidentin im Kongress zu möglicherweise antisemitischen Protesten an der Universität aufgebaut worden war. Und der Protest gipfelte dann ja in die Besetzung eines Gebäudes, das durchaus eine Geschichte hat, nämlich die Hamilton Hall, die damals während der Proteste im Zusammenhang mit dem Vietnamkrieg besetzt worden waren. Und die ist also jetzt wieder besetzt worden. Das war dann Hausfriedensbruch. Es gab, also die Scheiben sind eingeschlagen worden, die Studenten haben sich da verbarrikadiert. Und das hat dann dazu geführt, dass der Campus geräumt worden ist. Und jetzt ist wirklich Polizei auf dem Gelände. Ich war gestern Nachmittag nochmal da. Um das Gelände rum ist es relativ ruhig. Es dürfen wirklich nur Studenten rauf, die da auch wohnen. Und eben Universitätspersonal, das notwendig ist, um den Betrieb da jetzt aufrechtzuerhalten. Ansonsten ist Polizei da. Gestern Nachmittag, 16 Uhr, war ich dann gerade so zum Schichtwechsel da. Dann kamen also die Kleinbusse mit den Polizisten, die draufgingen. Die anderen wurden wieder mitgenommen. Das ist ein ungewöhnliches Bild für eine Universität und die bereiten sich jetzt auf ihre Graduation-Feier Mitte Mai vor. Hm. Das war so das, was jetzt wirklich so das Letzte ist, was man sehen konnte an der Universität.
Hier ist es ja momentan sehr warm in New York, auch in Washington D.C. Wir haben ja immer so um die 30 Grad. Ich finde, auf Bildern aus der Luft von der Columbia University konnte man das ganz gut sehen. Nach der Räumung waren da auf dem Rasen nur noch so gelbe, vertrocknete Rechtecke zu sehen, eben von den ganzen Flächen, auf denen bis vor kurzem noch die Zelte von diesem Protestcamp standen. Da sind ja dann an der Columbia und auch am City College in der Nähe um die 300 Menschen festgenommen worden, Charlotte. Inzwischen heißt es ja von der New Yorker Polizei, dass rund die Hälfte davon wohl gar nichts mit diesen Hochschulen zu tun gehabt haben soll. Also das sollen keine Studierenden gewesen sein. Wie würdest du das bewerten?
Das hieß es schon relativ schnell, als die Proteste losgingen. Das haben uns auch Studenten gesagt, als wir auf dem Campus unterwegs waren, als die Presse noch drauf durfte. Inzwischen darf nur noch amerikanische Presse rauf, weil der Zugang limitiert worden ist. Und da ging es so ein bisschen hin und her, dass es also Externe auf dem Gelände gegeben haben soll und natürlich auch außerhalb auf der Straße sozusagen externe Anheizer, die das Ganze wirklich gepusht haben sollen. Also wir warten jetzt selber auch noch darauf, dass die da konkreter werden mit den Aussagen, um wen es sich eigentlich dabei gehandelt haben soll. Aber das ist ja etwas, was wir hier nicht nur in New York hören, sondern überall im Land eigentlich, dass es heißt, es soll Externe gegeben haben. Und ich finde, da müsste jetzt eben dann auch was Konkretes kommen, woher die denn eigentlich gekommen sein sollen.
Wir haben es schon erwähnt, was da an der Columbia University los war, besonders in den letzten Tagen und Wochen. Das hat große Auswirkungen auf andere Universitäten hier im Land gehabt. Wieso ist das aus deiner Sicht der Fall, Charlotte? Also warum hat das andere Studierende an anderen Unis so beeinflusst?
Also das Bild, was von New York ja dann wirklich rausgegangen ist, das war ja diese erste Räumung des Camps. Und das hat dann, so wie ich es jetzt gesehen habe, wirklich dazu geführt, dass sich die Studenten an anderen Universitäten auch nochmal motiviert gefühlt haben, auch Camps aufzubauen und ja aus Solidarität mit den Menschen in Gaza, wie sie es ja sagen, zu protestieren und vielleicht auch damit nochmal Solidarität mit ihren Kommilitonen im entferntesten Sinne auch in New York zu zeigen.
Es kommt vielleicht noch was ergänzend hinzu, ne? Also das eine ist eine Solidarität auch ob des Vorgehens. Es war jetzt ja gerade die zweite Räumung des Camps. Die erste Räumung des Camps hat, glaube ich, bei vielen auch so eine Reaktion hervorgerufen. Wir sind doch ein Land der freien Meinungsäußerung. Warum ruft die Präsidentin gleich die Polizei? Das hat, glaube ich, viele auch angestachelt, dann eigene Camps überall im Land jetzt aufzubauen. Und das andere ist, dass es unter jungen Menschen, nicht nur Universitäten hier im Land, doch auch eine große Unzufriedenheit mit der Israel-Politik der Regierung gibt. Die USA stehen fest an der Seite Israels. Gerade in diesem großen Hilfspaket sind auch wieder Milliarden bewilligt worden, die an Israel gehen, auch für Waffen. Und da gibt es eben viele junge Menschen hier, die sagen, wieso geht unser Steuergeld nach Israel und wird auch eingesetzt, um unschuldige Menschen in Gaza zu töten. Das ist also jenseits von diesem Divestment-Movement auch was, glaube ich, dieser Studentenprotest getroffen hat als Nerv und was hier für junge Menschen ja ein ganz großes Bedürfnis offenbar ist, auch dafür auf die Straße zu gehen. Das kommt noch dazu.
Auf diese jungen Menschen möchte ich auf jeden Fall gleich auch noch ein bisschen ausführlicher schauen mit euch, gerade weil das einfach ja eine Gruppe ist, die jetzt hier in letzter Zeit immer mehr Aufmerksamkeit bekommt in den USA. Aber vorher, finde ich, können wir ja auch noch mal einen Blick an die Westküste werfen, nämlich nach Los Angeles zu Katharina. Dort ist die andere große Universität, die aktuell hier so ziemlich im Fokus der Aufmerksamkeit steht, die University of California, die UCLA kurz. Katharina, du warst da vor Ort. Kannst du uns da auch mal mit ins Bild holen, was dort denn passiert ist?
Ja, im Prinzip ist dort passiert, mit ein bisschen Verzug, was es an den anderen Unis schon der Fall war, nämlich, dass dieses Camp jetzt gerade geräumt wird. Tatsächlich heute, also zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, ist das dann quasi schon passiert. Um so ein bisschen Atmo mitzunehmen, das, was wir heute Morgen gesehen haben, auch an Bildern, war schon teilweise recht brutal. Also die Polizei ist da mit Schlagstöcken teilweise reingegangen. Dann wurden auch so Rauchbomben gezündet. Die Protestierenden haben wiederum auch die Polizei angegriffen. Da wurden zum Beispiel Feuerlöscher auch gezündet, um für so eine Art Nebel zu sorgen. Also schon ein gewaltvolles Bild zeigt sich dort. Und wir wissen letzten Endes auch noch nicht genau, wie es ausgeht. Das heißt, 130 Protestierende sind festgenommen worden. Auch hier stellt sich ja die Frage, wie viele davon eigentlich überhaupt Studierende sind. Ich war gestern am Campus und kam auch gar nicht mehr in die Zeltstadt selbst rein, weil die Polizei schon alles umstellt hatte und dann auch immer mehr zugemacht hat, alles immer ein bisschen dichter gezogen hatte. Letzten Endes ist es hier so, an der UCLA hat sich die Fakultät, also viele der Lehrenden, sehr stark hinter diese Studierenden gestellt, die da protestieren. Es gibt einen Brief mit 360 Unterschriften, wo es dann auch hieß, bitte räumt dieses Camp nicht, wir sind hier für freie Meinungsäußerung. Noch protestieren die weitestgehend friedlich. Also die Studierenden haben hier zum Beispiel kein Haus oder keine Halle besetzt, obgleich es halt eben tatsächlich auch zu Gewalt kam zwischen zwei verschiedenen Gruppen, also pro-Palästina und pro-Israel. Protestierende haben sich da tatsächlich eine kleine Schlacht geliefert in der Nacht. Aber ich glaube, von der Stimmung her ist es hier an der UCLA schon so, dass man das eigentlich erstmal lange dulden wollte und gar nicht so brutal dagegen vorgehen wollte.
Ich habe da nochmal eine Nachfrage, Katharina, wenn ich darf, weil wir da für die Tagesschau gestern auch drüber berichtet haben, über diese Auseinandersetzungen zwischen dem Camp und Gegenprotesten. Und soweit ich das sehen konnte, ich bin ja weit weg an der Ostküste, ne, aber aus dem Bildmaterial, das wir hier hatten und aus dem, was Reporter auch vor Ort geschildert haben, frage ich mich, war das wirklich ein pro-israelischer Gegenprotest eskaliert, weil mein Eindruck war, dass da etwa 200 ja auch gewaltbereite Gegendemonstranten quasi dieses Camp gestürmt haben. Und wo ich stutzig wurde, da waren dann auch mittelalte Männer dabei, die klar keine Studierenden sind. Ne? Und dann, als die Polizei ankam, rief eben dieser Gegenprotest USA, USA, so wie man das eigentlich von Trump-Rallies kennt. Also das wirkte auf mich so ein bisschen wie so eine Trump-Crowd. Hat die Polizei sich da geäußert, wer diese Menschen waren, die da auf das Protestcamp zugestürmt sind und wo das dann eben eskaliert ist von beiden Seiten am Ende?
Nein, also wir haben leider noch keine genauen Infos dazu. Die Frage stellt sich auf jeden Fall. Das, was wir von auch Studierenden gehört haben gestern, war, dass sie diese Gegendemonstration als hochaggressiv beschrieben haben. Tatsächlich zeigt sich ja auch, die haben wirklich weitestgehend hier sehr friedlich demonstriert, also ihre Zelte aufgeschlagen, natürlich auch gerufen und so weiter und so fort. Aber es gab eigentlich keine Aggression von diesen Pro-Palästina-Protestierenden hier und dass die im Prinzip sehr scharf angegangen wurden. Das Problem ist, diese Gruppe ist nicht greifbar. Wir wissen nicht genau, wer dahinter steckt, ob das eben nur unter dem Deckmantel pro Israel geschehen ist. Und tatsächlich läuft diese Aufarbeitung deswegen noch. Was ist denn da eigentlich passiert?
Ja, die Aufarbeitung an der UCLA, du hast es gesagt, Katharina, die läuft gerade noch. Und an der Columbia University wird es natürlich auch noch dauern, bis man mit diesem Thema irgendwann vielleicht abschließen kann, wenn überhaupt. Was würdest du sagen, Charlotte, welche Auswirkungen hat das Ganze dort auf den Uni-Alltag gehabt?
Also der Uni-Alltag ist dadurch natürlich massiv gestört worden. Also zum Teil ist er ja remote dann gemacht worden, der Unterricht, jedenfalls für einige Teile der Columbia-Universität. Ich war ja mehrfach auf dem Gelände und man merkte den Studenten schon an. Also das beschäftigt die, das irritiert die. Zum Teil haben sie mit den Kommilitonen geführt, ging aber auch nicht in allen Punkten mit ihrem Protest mit. Es hat sie aber sehr beschäftigt. Einige haben mir erzählt, dass die Professoren dann eben auch den Unterricht geändert haben und gesagt haben, das, was gerade passiert, das ist jetzt Gegenstand der Diskussion. Dafür sind wir hier, dafür sind wir an einer Universität. Wir müssen jetzt darüber sprechen oder wir müssen eben auch Meinungen aller Richtungen aushalten, ohne dabei zu Gewalt und Hass aufzurufen. Also die haben versucht, das zu machen, was man eigentlich denkt, was an so einer Universität dann auch passieren sollte, nämlich den Diskurs breit zu führen, aber natürlich mit Respekt vor allen Menschen und vor ihrem Leben.
Ich meine, wir merken natürlich ganz besonders über ein Thema, wird noch sehr viel länger, sehr viel gesprochen werden müssen. Und das ist Antisemitismus in dem Kontext. Kerstin, du hast das am Anfang schon deutlich gemacht. Es ist zu antisemitischen Äußerungen gekommen im Kontext dieser Proteste. Es gibt jüdische Studierende, die gesagt haben, weil dort protestiert wird, fühlen wir uns momentan auf unserem Campus nicht mehr sicher. Was ich festgestellt habe, als ich hier in Washington unterwegs war, auf dem Campus von der George Washington University, war, dass der 7. Oktober und der Angriff der Hamas auf Israel, bei dem ja auch hunderte Menschen ermordet und Geiseln genommen wurden, dass das dort überhaupt keine Rolle gespielt hat. War das aus eurer Sicht, Charlotte und Katharina, in New York und in Los Angeles überhaupt mal ein Thema?
Also wenn ich jetzt nur davon ausgehe, was ich erlebt habe, als ich auf dem Campusgelände war, da war es kein Thema. Und ich habe auch also zum Beispiel keine Plakate in die Richtung gehend gesehen. Und ich habe auch noch mal eine Pressekonferenz nachgehört von den Protestcamp-Organisatoren. Da habe ich auch nichts in die Richtung gehört. Was wir aber jetzt hier hatten in New York, das war schon ein Video von einem, der das Protestcamp organisiert hat. Der hatte vor einigen Monaten ein Video gepostet, was jetzt aber nachträglich dann so richtig gepusht worden ist, wo er den Zionisten, also einer Strömung im Judentum, das Recht auf Leben abgesprochen hat. Und das ist natürlich schon eine sehr klare antisemitische Aussage von ihm gewesen. Und dieser junge Mann, den habe ich an dem Donnerstag vergangener Woche bei dem Camp auch noch gesehen und am Freitag ist ihm dann der Zutritt zu dem Gelände auch verwehrt worden.
Wie sieht's aus in Los Angeles, Katharina?
Da habe ich das schon eher als Thema wahrgenommen. Also es gibt zum einen, man muss sich das so vorstellen, es gibt einen großen Rasenplatz. Auf der einen Seite ist das Zeltlager der Pro-Palästina-Demonstranten und auf der anderen Seite wurde dann eine kleinere Bühne aufgebaut, auch teilweise um sozusagen auch diese Solidarität der Universität mit Israel auch zu bekunden und beziehungsweise mit den Geiseln. Und da gab es dann schon auch Plakate, wo es heißt Bring him home zum Beispiel und lass die Geiseln frei und so weiter. Also insofern, das war schon auch ein Thema und als ich da war, gab es dann auch die Rufe, dass man eben diese Geiseln befreien soll. Ich hatte das Gefühl, das wurde schon nochmal als Thema gesetzt, aber wahrscheinlich eher nicht so stark von den pro-palästinensischen Protestierenden, sondern eben von der Gegenseite.
Ich habe auch den jungen Mann, den wir vorhin schon kurz gehört haben, der hier in Washington protestiert hat, darauf angesprochen und habe mal gefragt, wie er denn darauf reagieren würde, wenn er hört, jüdische Studierende fühlen sich aufgrund solcher Proteste an den Universitäten nicht mehr sicher. Und da hat er das hier gesagt.
They have some valid concerns. There's been an uptick of anti-Semitism. I believe that events like this are not about anti-Semitism. It's about a corrupt government destroying another people's land and their property and their right to live.
Also er meinte, er kann verstehen, dass jüdische Studierende besorgt sind. Es hätte aus seiner Sicht auch zuletzt wieder mehr Antisemitismus gegeben. Aber, so meinte er es zu mir, der Protest in Washington, bei dem er jetzt dabei war, sei nicht gegen jüdische Menschen gerichtet, sondern gegen die israelische Regierung, die der palästinensischen Zivilbevölkerung quasi das Recht auf Leben nimmt. So hat er das formuliert. Was denkt ihr über so eine Aussage?
Ich habe sowas erlebt, zum Beispiel, als wir an der Universität waren. Da haben dann die Studenten genau neben mir angefangen, darüber zu streiten. Was ist antisemitisch und was ist dann auch israelkritisch? Und ist israelkritisch gleichzusetzen mit antisemitisch? Und ich glaube, das ist natürlich eine Frage, die sehr wichtig ist, dass die klar durchdifferenziert oder diskutiert wird, wo da auch die Grenzen verlaufen. Und das ist etwas, was wir ganz oft hier hören, dass wenn man jetzt Netanjahu und seine Regierung und die Art der Kriegsführung kritisiert, dass man dann mitnichten antisemitisch ist.
Diese Debatte wird, wie du gerade sagst, Charlotte, auf den Campusen geführt. Die wird aber auch in der Politik geführt. Mhm. Also gerade jetzt diese Woche haben die Republikaner ein Gesetz im Repräsentantenhaus verabschiedet, auch mit vielen Stimmen der Demokraten. Das nennt sich Antisemitism Awareness Act. Da geht es um eine neue Definition oder eine strengere Definition von dem, was Antisemitismus ist, was dann eben als Grundlage für Antidiskriminierungsgesetze in Bildungseinrichtungen dienen soll. Das ist deutlich strenger. Also hier in Amerika ist ja die freie Rede steht ja über allem und man darf hier Dinge straffrei sagen, die in Deutschland vielleicht unter Strafe stehen. Mhm. Und das ist eine Debatte, die hier nicht nur auf Campusen geführt wird, sondern auch in der Politik.
Ja, ich denke halt auch, es geht natürlich auch um eine Emotion. Es geht natürlich auch um etwas, was man vielleicht nicht immer nur definieren kann. Und ich glaube, dass für viele jüdische Studierende einfach diese Mikroaggressionen auch eine große Rolle spielen. Tragen die jetzt zum Beispiel noch offen Kippa auf dem Campus, also ihre Kopfbedeckung, oder verstecken die sich eher? Und ich glaube, das ist sicherlich sehr, sehr sinnvoll, das auch enger zu definieren, natürlich auch wegen einfach einer strafrechtlichen Verfolgung. Aber ich glaube, es geht auch ganz stark um das, was man spürt eben an diesen Universitätscampussen. Und das lässt sich, glaube ich, dann eben doch wieder auch schwieriger definieren. Und ich würde vielleicht nochmal gerne eine Studentin, wenn das okay ist, einspielen. Und zwar Zacha, die gehört quasi zu so einer anderen Gruppierung von Studierenden. Das ist eine sehr kleine Gruppierung, etwa nur 50, die sagen, wir sind also Palästinenser und wir sind Israelis und wir wollen eigentlich zusammen dafür demonstrieren, dass es endlich Frieden gibt. Und wir wollen auch dafür sorgen, dass wir wieder über Inhalte reden. Und die sehr bedauert hat, dass es jetzt eben zu Gewaltauswirkungen gekommen ist. Und ich würde sie gerne mal kurz zu Wort kommen lassen.
It is tense. People are very angry. I am also very upset and very angry. Violence between protesters is never the option. It's never the answer. It's never going to actually get people to hear you out.
Genau. Und sie sagt eben, die Stimmung ist wahnsinnig angespannt und sie bedauert eben, dass wir einfach überhaupt nicht mehr über Lösungsmöglichkeiten sprechen. Das ist natürlich etwas, was an den Universitäten eigentlich einen guten Platz hätte.
Was man vielleicht auch mal sagen muss bei diesem Thema, ist wirklich nichts schwarz oder weiß. Ne? Wir haben auch hier in Washington, das habe ich anderswo auch gesehen, auch mit einer jungen Jüdin gesprochen, die auch hier in Washington auf einem Campus campt, weil sie nicht einverstanden ist mit dem, dass die Uni da eben Geld investiert und den Krieg in Gaza damit subventioniert. Also auch das gibt's. Und was aber passiert politisch, ist, dass gerade die Republikaner versuchen, das in so ein Schwarz-Weiß zu packen. Also der Speaker im Repräsentantenhaus, der war an der Columbia University, hat sich da mit jüdischen Studierenden getroffen, hat auch jetzt im Zuge dieses Gesetzes sich nochmal hingestellt, hat gesagt, wir müssen stärker gegen Antisemitismus vorgehen und Joe Biden tut nicht genug. Und das ist dann aber auch wiederum so ein bisschen bigott, weil 2017, manche erinnern sich vielleicht noch an die Ausschreitung in Charlottesville in Virginia, damals war da White Supremacists, also letztlich Neonazis, die rumgelaufen sind und gerufen haben, Jews will not replace us, also klar antisemitisch. Da hat sich kein Republikaner beschwert, da hat ja Donald Trump damals so abgewogen, so, ne, es gibt Schlechtes auf beiden Seiten. Und jetzt aber sind die eben ganz klar und sagen halt jetzt, wenn da aus ihrer Sicht Linken, Woken, Colleges solche Demonstrationen sind, dann kommen sie halt gleich mit dem Vorwurf, das sind alles antisemitisch und versuchen das eben auch zu instrumentalisieren und eben Joe Biden vorzuwerfen, nicht genug zu tun, dieses Chaos in den Griff zu kriegen. Also da spielt dann wieder der Wahlkampf auch mit rein.
Ja, genau. Wir sind 6 Monate vor der Präsidentschaftswahl. Natürlich spielt das Ganze in dem Kontext auch schon eine Rolle. Und nachdem der Druck auf Joe Biden in Sachen Campusproteste zuletzt ja auch größer geworden ist, hat sich natürlich auch Donald Trump schon geäußert, und zwar bei einer Wahlkampfveranstaltung.
The radical extremists and far-left agitators are terrorizing college campuses, as you possibly noticed. And Biden's nowhere to be found. He hasn't said anything.
Also Trump sagt, die linksextremen Agitatoren, also quasi Aufwiegler, würden die Universitäten terrorisieren und Biden würde nichts dagegen unternehmen. Das hat er, wie gesagt, bei einer Wahlkampfveranstaltung gesagt. Das war allerdings auch noch, bevor sich Joe Biden geäußert hat, zum ersten Mal nach langer Zeit zu diesen Campus-Protesten. Der hat seine Reaktion allerdings recht allgemein gehalten.
There should be no place on any campus for antisemitism or threats of violence against Jewish students. There is no place for hate speech or violence of any kind, whether it's anti-Semitism, Islamophobia or discrimination against Arab Americans or Palestinian Americans.
Biden sagt also, auf keinem Campus sollte es Platz geben für Antisemitismus, für Gewalt oder Diskriminierung von arabischen und palästinensischen Amerikanern und Amerikanerinnen. Reicht so eine Äußerung aus eurer Sicht aus, um da ein bisschen Druck rauszunehmen aus dieser aktuellen Debatte?
Also ich glaube, Joe Biden kann jetzt, was die Campus angeht, gar nicht viel machen. Das ist, glaube ich, Sache der Universitäten. Und da gibt es ja auch ein Beispiel, zum Beispiel die Brown University im Bundesstaat Rhode Island. Da hat sich die Unileitung entschieden, den Studierenden anzubieten, über dieses Divestment, also über den Ausstieg aus bestimmten Investitionen zu verhandeln. Und da ist es zumindest bisher ruhig geblieben. Also das, glaube ich, ist was die auf der Ebene machen müssen. Für Joe Biden ist das tatsächlich wirklich ein schwieriger Drahtseilakt. Auf der einen Seite braucht er auch die jungen und die linken Wähler, auch die Muslim Americans für seine Wiederwahl. Und auf der anderen Seite kriegt er aber auch Druck von rechts. Und ich glaube, das ist fast das Gefährlichere, dass nämlich die Republikaner ja ohnehin versuchen, ihn als einen senilen Präsidenten darzustellen, der nicht mehr handlungsfähig ist, der nicht genug tut, der Chaos an der Grenze erlaubt. Und jetzt eben auch noch Chaos an den Universitäten. Das passt so gut in das Narrativ der Republikaner. Das ist nicht ungefährlich für ihn im Wahlkampf.
Du hast auch die Gruppe der jungen Wählerinnen und Wähler schon angesprochen, habe ich vorhin noch gesagt. Über die wollen wir auf jeden Fall auch noch reden und das möchte ich abschließend auch noch tun. Auch hier in Washington auf dem Campus habe ich mit einigen jüngeren Menschen gesprochen, so Anfang, Mitte, Ende 20, die alle gesagt haben, für sie hat das schon Auswirkungen darauf, Joe Bidens Israel-Politik, wen sie im November wählen wollen. Zum Beispiel die 25-jährige Anna von der Georgetown University in Washington.
So we're here to raise our voice and show that we're not with Biden on this one at all. It was horrific that the Senate just passed the foreign aid bill to Israel. 12,000 children have just been killed and they're not going to stop unless it stops from the U.S.
Also sie hat mir gesagt, dass sie eben auch dort protestiert, um zu zeigen, was dieses Thema angeht, ist sie überhaupt nicht auf der Seite von Joe Biden. Sie findet das schrecklich, dass noch mehr finanzielle Hilfen für Israel beschlossen wurden, nachdem, so sagt sie es, im Gazastreifen inzwischen tausende Menschen und auch Kinder getötet wurden. Um noch einmal abschließend zu fragen, was ist dazu eure Sicht? Wie wichtig sind eigentlich diese jungen Wählerinnen und Wähler für Joe Biden? Wird das am Ende irgendwelche Auswirkungen auf das Wahlergebnis haben, wie die sich rund um dieses Thema Israel-Politik entscheiden?
Naja, die junge Wählerschaft ist ja die Wählerschaft, um die beide Parteien wirklich buhlen. Und da sind ja dann auch immer die Erstwähler dabei. Dass man die versucht zu bekommen, ist, glaube ich, sehr klar. Und auch das von beiden Seiten aus. Aber ich wollte noch mal einen Satz eben sagen zu den Universitäten. Ich finde halt auch die Universitätsleitung, die stehen wirklich vor einer riesen Herausforderung. Das ist wirklich ein schwieriger Spagat zwischen Sicherheit für alle. Es sind ja Tausende an den Universitäten, die studieren. Alle müssen in Sicherheit sein. Sie haben das Hausrecht und sie haben natürlich dieses wirklich hoch verankerte Recht auf Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Das ist wirklich ein riesiger Spagat, den die da leisten müssen. Und zu der Columbia, also die haben schon angeboten, auch mittelfristig ihre Investitionen anzugucken. Die Maximalforderung von den Studenten ist, sagt jetzt, dass ihr aufhört. Mhm. Also wo ist da dann auch dieser Graubereich? Ich war nicht bei den Gesprächen dabei, aber beide Seiten stehen da. Man muss sich irgendwo in der Mitte treffen. Wenn beide Seiten meinen, sie möchten reden, dann muss man sich in der Mitte treffen und dann kann ich eine, die Maximalhaltung aufrechterhalten.
Ja, ich glaube, das können wir festhalten. Das ist super schwierig für die Universitäten und natürlich auch für die Menschen in der Politik. Joe Biden hat Stand jetzt gesagt, die Proteste führen erstmal nicht dazu, dass er seine Politik in Bezug auf die Region Israel überdenkt. Das hat er gerade auf die Frage einer Reporterin gesagt.
Mr. President, have the protests forced you to reconsider any of the policies regarding to the region?
No.
Also sehr deutlich und sehr knapp. Nein, sagt er, er wird seine Politik erstmal nicht überdenken. Ich glaube, dieses Thema, das ist jetzt deutlich geworden in den letzten Minuten, das wird hier in den USA auch nochmal anders diskutiert, als das vielleicht in Deutschland der Fall ist. Wenn ihr das nochmal nachhören wollt oder die Folge weiterschicken wollt an andere Leute, dann findet ihr die online über ndr.de/die Korrespondenten und natürlich auch in der ARD Audiothek, sowie unsere älteren Folgen. Da kommt jeden Freitag eine neue Folge raus rund um unsere Eindrücke aus den USA. Heute von Kerstin Klein, von Charlotte Voss und von Katharina Wilhelm. Vielen lieben Dank an euch und auch an Marius Gösel in der Technik.
Hallo, ich bin Udo Schmidt, Host von Zwischen Hamburg und Haiti. In dem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise an die unterschiedlichsten Orte dieser Welt, von den bunten Straßen Brasiliens zur ruhigen Natur Norwegens. Es geht um echte Geschichten, vor allem um die Menschen, die wir treffen, um einzigartige Erlebnisse, alltägliche Herausforderungen und das, was uns alle verbindet, die Liebe zum Reisen und das Interesse an anderen Kulturen. Na, neugierig geworden? Dann komm mit auf diese Reise. Zwischen Hamburg und Haiti findest du in der ARD Audiothek.